Ja, in der Predigt für heute soll es ein bisschen um Gebet und hauptsächlich ums Vaterunser gehen. Und damit wir das so ein bisschen auch, sage ich mal, intensivieren, habe ich am Anfang nochmal das Vaterunser zum Verlesen und ich würde meine Frau bitten, mal mit nach vorne zu kommen. Wir haben in der Corona-Zeit öfters mal so Online-Kindergottesdienste angeguckt und wir hatten vor uns gerade das Thema auch Glauben wie die Kinder. Und da gab es Bewegungen dazu zum Vaterunser. Und deswegen würde ich meine Frau jetzt bitten, diese Bewegung vorzumachen. Ihr dürft gerne aufstehen dazu. Wer sie mitmachen möchte, darf es mitmachen. Und wer nicht, der schaut sie es einfach an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Ja, das ist ein Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, das bis heute übertragen wurde und das wir beten können in seinem Namen. Und dieses Gebet ist schon besonders. Und warum das so besonders ist, das will ich mal versuchen, heute so ein bisschen rauszuarbeiten. Normales menschliches Gebet, wie es bei uns vielleicht aussieht. So, fang erst mal an. Ja, mich zwickt's hier und da und die Geldsorgen habe ich und mein Nachbar war blöd zu mir und dies und jenes und Gott, kannst du dort vielleicht was machen? Da wälze ich erst mal meine ganzen Probleme. Dann habe ich so gewisse Wünsche. Ach, ich hätte gern mal eine Gehaltserhöhung auf Arbeit und da frage ich meinen Chef diese Woche, kannst du da was machen? Solche Geschichten. Dann vielleicht noch 10% an andere denken. Ach ja, da war ja einer, der war krank, den kenne ich so. An den könnte man auch denken. Und dann kommt ein bisschen Dank. Danke, Herr, dass du diese Woche bei mir warst. Oder danke, dass dies und jenes gelaufen ist. Und 2%, vielleicht auch noch weniger, zuhören. Das ist jetzt einfach nur eine Spekulation von mir. Aber ich nehme mal an, dass es schon öfters mal in die Richtung geht, von der Verteilung her, wenn wir beten. Weil wir einfach aus menschlicher Sicht viel auf diese Dinge gucken, wie die Probleme und die Dinge, die wir uns vielleicht wünschen. Und deswegen landet das dann auch im Gebet in ähnlicher Form drin. Nun ist es so, dass Jesus ja dieses Gebet gelehrt hat, dieses Vaterunser. Wenn ich dann nochmal zurückgehe, haben die Jünger gefragt, lern uns beten. Und dann hat Jesus eben dieses Vaterunser gebracht. Und schon wenn wir da jetzt mal so grob drüber gucken, sehen wir, dass die Verteilung da ganz anders ist und im Vaterunser auch gar kein Ich drin steht. Was bringt Menschen zum Beten? Hier will ich nochmal zeigen, was auch der Blickwinkel verändert. Es gibt Situationen, in denen so ziemlich alle Menschen anfangen zu beten. Das sind die, die auf der linken Seite stehen. Wenn wirklich schlimme Dinge passieren, da fangen alle möglichen Menschen an zu beten. Und interessanterweise kennen fast alle Menschen, es gab mal so eine Umfrage in Deutschland, und da waren es 90% der Leute, die das Vaterunser tatsächlich auswendig konnten. Und wenn es nur ist, weil sie einmal im Jahr zum Krippenspiel in der Kirche waren und das dort mitgesprochen wurde. Aber sie kannten es und sie konnten es auswendig. Und in so Situationen fangen Menschen an zu beten. Und wenn man dann aber mit Jesus so eine Verbindung geschlossen hat und ins Gebet geht, kommen plötzlich andere Themen dazu. Deswegen habe ich zusätzlich hingeschrieben. Zusätzlich gibt es dann Dinge, für die man anfängt zu beten, wie Heilung, Bewahrung, Vergebung. Man bringt seine Dankbarkeit. Man stellt auch Lebensfragen und Entscheidungen Jesus hin und sagt, ich brauche dich da. Und ich möchte es gern mit dir gemeinsam entscheiden. Und das macht dann im Blickwinkel einfach einen Unterschied, wie ich bete und wofür ich bete. Und auch diese Prozente da in dem Gebet verändern sich vielleicht im Laufe der Zeit. Vielleicht fange ich auch an, ein bisschen mehr zuzuhören und das als Anteil in das Gebet reinzupacken. Ja, im nächsten Bild habe ich mal einfach die Wörter, ich habe mal ein bisschen Deutsch gespielt und nach Substantiven und Verben sortiert. Und es fallen Dinge auf. Wem fällt irgendwas auf bei der Wortverteilung? Es sind mehr Substantive, es sind gar nicht so viele To-Wörter. Und es sind einige Doppelungen dabei an bestimmten Stellen. Also beispielsweise Himmel taucht zweimal auf, Schuld, Schuldigung und unten Vergib und Vergeben taucht mehrfach auf. Und das ist in der Bibel immer so, wenn Sachen irgendwie wichtig sind, werden sie gedoppelt. Und da sieht man im Vaterunser eigentlich zwei Stellen, die scheinbar Jesus dort besonders wichtig waren. Einmal dieser Himmel und einmal Schuld und Vergebung, was miteinander ja zu tun hat. Schuld und Schuldigern und Vergib und Vergeben, immer zweifach und in einer unterschiedlichen Ausführung. Und dort will ich nachher nochmal besonders drauf gucken, was es damit auf sich hat. Fällt euch sonst noch irgendwas auf? Genau. Ja, also es ist von Form her ein ganz besonderes Gebet und es ist völlig anders, als wir jemals im Normalfall gebetet hätten oder beten würden. So hat Jesus uns das gelehrt und hat all die Dinge reingepackt, die er für wichtig hielt. Und dort wollen wir jetzt mal der Reihe nach ein bisschen drauf schauen. Vater unser im Himmel. Ja, warum unser? Es steht einfach nicht das Ich im Vordergrund. Das soll keine egozentrische Angelegenheit sein, mit Gott zu reden, sondern es soll eine gemeinschaftliche Sache sein. Und dieses Unser steht auch für die Gemeinschaft, die wir als Christen haben. Wir glauben alle an den gleichen Gott und wir sind in dem Sinne alle auf dem gleichen Weg zu ihm. Und deswegen ist unser einmal, ich schaue nicht nur auf mich alleine, und zum Zweiten, ich begebe mich in die Gemeinschaft aller Christen. Vater, in dem Lied, was wir vor uns gerade gehört haben, war es im Refrain so, da stand dieser Vers aus 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat Vater erwiesen, dass wir seine Kinder heißen sollen. Da ist einer, der schafft ein ganzes Universum mit Milliarden von Planeten, Sonnen, Sternen, allem, was man sich nur denken kann, setzt ein paar Krümel auf einen von diesen kleinen Planeten drauf und kümmert sich um diese Krümel, hat sie so lieb, dass wir ihn Vater nennen dürfen. Den, der alles macht, den, der alles verändern kann, den, der so riesige Kräfte und Möglichkeiten hat, dem sind diese Krümel so wichtig, dass wir Vater sagen dürfen. Nun ist Vater nicht für jeden ein Bild, was er in seinem Leben vielleicht positiv erlebt hat. Das macht für manche das ein bisschen zum Problem in dem Gebet. Aber im Prinzip kann man als Vater dort auch Schöpfer sagen an der Stelle. Der Schöpfer lässt uns ganz nah an sich heran. Und er möchte das sogar, dass wir ihm nahen. Und deswegen heißt es auch, Vater unser oder unser Vater, wir dürfen ihm ganz nahe kommen. Und selbst wenn man den Vater hier auf der Erde nicht hatte, der besonders perfekt ist oder besonders toll gewesen ist, dann kann man sich vielleicht so ein Idealbild des Vaters vorstellen, der wirklich einen liebt und der für einen da ist zu jeder Zeit und einen umsorgt. Und dieser Vater möchte Gott gern für uns sein. Und wozu nun diese Ortsangabe? Wir wissen, Jesus war zu der Zeit ja hier auf der Erde, als er dieses Gebet gelehrt hat. Und trotzdem heißt es dort im Himmelreich. Und das verdeutlicht einfach nochmal, dass Gott zwar einerseits hier war als Jesus und auch hier uns umgibt, aber dass es trotzdem eine Welt hinter unserer Welt gibt, die anders aussieht und in der Dinge auch anders laufen, wo vieles, wie Jesus auch gesagt hat, das Leid und die Krankheiten und was uns sonst hier auf der Welt bedrückt, kein Thema mehr sein werden. Und das ist auch ein Stück eine Verheißung. Dieser Vater, der sitzt in seinem Himmelreich und lädt uns zu sich ein. Und der will uns diese ganzen Sorgen auch ein Stück nehmen, indem wir den Blick haben auf das, was anders ist. Und deswegen heißt es der Vater im Himmelreich. Geheiligt werde dein Name. Und dann ist noch die Frage, welcher Name? Nun gibt es in der Bibel eine ganze Menge Bezeichnungen für Jesus und Gott. Wem fallen denn welche ein? Was für Namen stehen denn in der Bibel? Friedefürst? Heiland? Erlöser? Adonai? Rat und Kraft? Ihr merkt, das häuft sich. So, und jetzt, mit welchem Namen fangen wir jetzt an zu heiligen? Also, an dieser Stelle machen sich oftmals die Zeugen Jehovas fest und sagen hier, Jehova ist jetzt der Name, den wir für richtig finden und der muss jetzt geheiligt werden, deswegen muss man den in jedem Satz sagen. Und so ist das, denke ich, aus meiner Sicht nicht gemeint. Gottes Name ist einfach was Besonderes und egal welchen man da benutzt, es geht Gott hier um den Umgang damit. Geheiligt werde dein Name. Es gibt so Leute, die haben bestimmte Gegenstände so als wichtig in ihrem Leben, dass die auch wie heilig behandeln. Und dort merkt man so ein bisschen, was vielleicht gemeint sein könnte. Ne? Da gibt es so Leute, die bauen ihre Autos über viele Jahre auf und da wird ein besonderer Lack drauf gemacht, besondere Felgen draufgezogen und dies und das dran getan und dann muss dieses Auto in der Garage stehen. Das wird nur ausgeholt, wenn die Sonne scheint und auch ja keine große Wolke am Himmel irgendwo auftaucht. Und dann wird jedes Krümel, was mit dem Auto landet, sofort wieder entfernt. Und das ist eine übertriebene Art und Weise, natürlich mit Gegenständen umzugehen. Aber vielleicht zeigt das so ein Stück, was irgendwas Heiligen bedeutet. Das bedeutet, ich gehe mit etwas ganz Besonderes um. Und ich habe eine besondere Art von Respekt und Achtung davor. Und das meint Gott und Jesus, wenn er an dieser Stelle sagt, den Namen zu heiligen. Wenn ich von Gott rede, dann will er nicht, dass das in einem Schimpfwort passiert. Und will er auch nicht, dass irgendwelche Dinge gesegnet werden, die überhaupt nicht von Gott gewollt sind. Auf unserer Erde wird geflucht in Gottes Namen. Auf unserer Erde werden Waffen gesegnet in Gottes Namen. Auf unserer Erde passiert ganz viel und es wird Gottes Name dabei in den Mund genommen, ohne darauf zu achten, was wirklich für eine Bedeutung hat. Und deswegen steht hier in diesem Gebet, geheiligt werde dein Name. Ich gehe respektvoll damit um. Ich bin mir bewusst, dass dein Name was Besonderes ist, dass du Gott was Besonderes bist und ich möchte dort Respekt haben davor. Und diese Namen, die in der Bibel stehen, sind mit Absicht vielfältig. Weil Gott vielfältig ist und weil er weiß, dass jeder von uns was anderes braucht. Es versteht nicht jeder das mit dem Vater. Es versteht auch nicht jeder das mit dem Messias. Aber vielleicht versteht ein mancher König der Könige. Vielleicht versteht ein mancher Herr Zebaoth. Vielleicht versteht jemand anders wieder einen anderen Namen und kann ihn für sich annehmen als das, was Gott für ihn ausmacht. Jesus begegnet auch jedem der Menschen in der Bibel, in der Geschichte, die erzählt wird von ihm. Jedem dieser Menschen begegnet er anders, weil jeder dieser Menschen anders war. Und deswegen stellt Gott für uns viele Möglichkeiten zur Verfügung, wie wir ihm begegnen können. Und das tut er auch, indem ganz viele Namen von ihm da sind. So schaffen wir es leichter, uns mit einem von vielleicht zu identifizieren und ihm ein Stück näher zu kommen. Jetzt werfe ich einfach mal so diese kleine Umfrage hier in den Raum. Wenn es heißt, dein Reich komme, was löst es in euch aus? Wer hat Erwartungen? Okay. Wer hat gewisse Vorstellungen, wie das auszusehen hat, wenn sein Reich kommt? Okay. Wer verbindet Hoffnung damit, wenn es heißt, dein Reich komme? Gut. Wer hat, ehrlich sein, Ängste? Okay, danke für eure Ehrlichkeit. Dein Reich komme, das ist eigentlich eine Forderung. Dein Reich komme. Und für uns ist aber als Menschen ziemlich unklar, trotz dass da viele Beschreibungen auch in der Bibel stehen, was passiert denn da alles ganz genau? Und dann kommt für uns manchmal auch so diese kleinen Zweifel auf, ja, was wird dann mit mir passieren? Bin ich dann vorneweg schon entrückt oder werde ich da irgendwas miterleben oder werden da erst noch Katastrophen passieren, die auch über mich mit hereinbrechen? Und deswegen ist dieses Dein Reich komme manchmal auch so ein bisschen ein Schreckgespenst. Aber ich will euch da Hoffnung machen. Gott ist ein Gott, der auch den Blick hat auf uns. Und er weiß, wie es in unseren Herzen aussieht. Und er weiß, wie viel wir tragen können. Und er verspricht uns immer wieder in seinem Wort, er wird uns auch ein Stück tragen und dort auch darauf achten, dass er uns nicht so viel aufbürdet, dass wir es nicht mehr tragen können. Und genau deswegen brauchen wir uns keine Angst machen zu lassen, weil Gott ein Gott der Liebe ist. Und er wird uns in seinem Arm aufnehmen, so oder so. Und wir müssen uns nicht die Sorge machen, dass was ganz Schlimmes passiert und was Schreckliches, was wir überhaupt nicht aushalten, sondern wenn wir an seiner Hand unterwegs sind, dann wird unser Weg so laufen, dass wir das ertragen und dass wir am Ende gut bei ihm landen. Das Einzige, was er von uns erwartet, dass wir auf ihn schauen. Und an dieser Stelle habe ich auch an die Situation gedacht, als Petrus da aus dem Boot raussteigt und sagt, Jesus, lass mich zu dir kommen. Wenn du das sagst, dann kann ich über das Wasser zu dir gehen. Und dann schaut eben der Petrus auf die Wellen. Und dann sieht er das ganze Schreckliche und um ihn schlägt und dass er da ja untergehen kann und ertrinken kann und fängt an abzugluckern. Und ich denke, genau das ist es, was es auch hier ist. Es kommt auf den Blick an. Solange wir unseren Blick auf Jesus richten und auf das, was ihn ausmacht, wird das nicht passieren mit ihm abgluckern. Sondern wenn wir auf den ganzen Mist gucken und auf die gefährlichen Dinge, die uns umgeben und uns nur noch damit auseinandersetzen und uns aus dem Blick verlieren dadurch, dann fangen wir an abzugluckern. Und ich habe mit Absicht das Bild hier gewählt, dass Jesus auf dem Esel reitet nach Jerusalem. Dein Reich komme heißt nicht, da kommt eine goldene Kutsche mit einem, der rauswinkt und dem man nie persönlich begegnet. Und da kommt auch keiner, der 20.000 Securities um sich rum hat und sich abkanzelt von allem. Nee, da kommt einer, der steigt im nächsten Moment von dem Esel runter und fällt einem einfach um den Hals. Das ist ein persönlicher Gott, ein Gott, der uns begegnet. Einer, der beim Zöllner mit nach Hause gegangen ist und hat einfach mitgegessen. Das ist einer, der uns begegnen möchte und der uns ganz persönlich kennt. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ganz wichtig, dein Wille. Das fällt uns als Menschen ja oftmals schwer, was abzugeben. Wir haben so in unserer Gesellschaft so Strukturen, dass einer ein bisschen höherrangig ist als der andere. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Chef hat und der sagt einem, jetzt ist das und das auf Arbeit dran, dann können wir das so ein Stück akzeptieren. Aber da sind wir auch froh, wenn wir wieder am Feierabend sind und uns der Chef nicht mehr sagt, was wir machen sollen, sondern wir wieder entscheiden dürfen. Und im Grunde wollen wir über unser Leben generell entscheiden, weil wenn dieser Chef so oft sagt, mach dies, mach das und uns gefällt's nicht, dann suchen wir uns eine Arbeitsstelle, wo ein anderer Chef ist. Und so funktioniert das aber in der Welt ja nicht. Sondern wenn wir in der Welt alles selbst entscheiden und alle Dinge alleine machen, dann geht vieles in die Tonne, ganz einfach, weil wir fehlerhaft sind. Weil wir als Menschen einfach oft nicht wissen, was morgen ist oder überhaupt nicht wissen, was morgen ist, sondern immer nur eine gewisse Vorstellung davon und planen danach. Wir planen Monate, Jahre voraus, die es noch gar nicht gibt und von denen wir gar nicht wissen, was da sein. Und dann wundern wir uns, wenn dann der Tag gekommen ist und alles ganz anders aussieht. Und hier dein Wille geschehe, finde ich auch groß zu schreiben, weil wir dort nachfragen können. Es gibt immer wieder in unserem Leben Weggabelungen, Entscheidungen, Dinge, wo wir ja wissen, wir sind unklar, was dort passieren wird. Und warum nicht einfach nachfragen? Meine Frau, die handhabt das oftmals so, das finde ich immer ganz cool. Sie fragt Gott, ich würde jetzt in die und die Richtung gehen. Was hältst du davon? Und du kannst mal Steine in den Weg legen oder irgend sowas. Und dann werde ich sehen, ist dort was, wo ich den Weg ändern muss oder wo ich bleiben kann. Und ganz stark haben wir das erlebt bei unserer Hochzeit. Wir hatten unsere Hochzeit so ein bisschen als Glaubensdurcheinander geplant. Wir wollten einen Prediger von einer anderen Kirche nehmen und auf einer Wiese uns trauen lassen und das alles so ein bisschen unabhängig gestalten. Und dann wurde ein Stein nach dem anderen uns wirklich in den Weg geschmissen. Die eine hat gesagt, wenn der und der in die Hochzeit kommt, dann komme ich nicht. Und dann muss in dem Garten und auf der Wiese noch das und das alles gemacht werden. Das war ein übelster Aufriss. Und das war eine einzige Katastrophe, was da draus wurde. Und dann haben wir uns zu zweit als angehendes Ehepaar zusammengesetzt und gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Gott will das nicht so. Und Gott wollte, dass wir eine klare Entscheidung treffen für eine Gemeinde und für eine bestimmte Art und Weise, wie das abzulaufen hat. Wir haben diese Entscheidung für uns getroffen und gefällt. Und ab dem Moment lief alles. Diese Leute, die nie mehr kommen wollten, die kamen dann. Und die anderen, die so einen Stress hatten mit Garten und Co., die hatten den Stress nie mehr. Und es lief alles wie geschmiert. Das war eine wunderbare Hochzeit. Und das sind so die Dinge, wo ich merke, dort ist mein Wille manchmal einfach auch dumm, weil ich es nicht besser weiß. Und Gott weiß es besser und er kann mir es sagen. Er kann es auf verschiedene Art und Weise mir sagen. Und er hat ganz viele Möglichkeiten. Und ich darf auch Gott bitten, dass er mit dem Zaunspfahl wedelt. Das habe ich mal in meinem Leben gemacht und habe gesagt, Gott, ich verstehe oftmals nie, wie du das meinst. Und du weißt ja, welche Dinge ich in meinem Leben besonders beachte. Vielleicht kannst du so mit Zaunspfählen wedeln. Und Gott hat es für mich gemacht an ganz vielen Stellen. Er hat wirklich dort gesagt, nee, hier geht's einfach nicht weiter. Und dann ist das so gewesen. Und das sind manchmal ganz einfache Dinge, dass man auf eine falsche Autobahn fährt oder dass man ein Schild sieht plötzlich, wo draufsteht, nee, hier nicht weiter. Und das ist aber für jeden auch individuell. Auch da wieder ist Gott ganz individuell, weil ja jeder von uns anders auf diese Welt guckt. Der eine achtet halt auf Schilder oder der andere achtet auf die Natur. Der nächste, der achtet drauf, was er träumt und wieder ein anderer achtet drauf, was im Radio von Lieder laufen. Und Gott kann aber über all diese Dinge sprechen mit uns und kann über all diese Dinge mit uns kommunizieren und uns Wege zeigen. Warum steht ihr wie im Himmel? Da fiel mir die Geschichte von dem Hauptmann ein. Der Hauptmann, der zu Jesus hinspaziert und sagt, wenn ich einen Befehl gebe zu meinem Soldaten und sage, du hupfst jetzt hier hin und du hupfst jetzt dorthin, dann macht er das, weil er unter meinem Befehl steht. Und dann klappt das. Und das war sein Glaube. Und daraufhin hat Jesus gesagt, dann ist das so. Dein Glaube, der hilft dir. Und so ist es auch im Himmel. Wenn Gott zu einem Engel sagt, du machst jetzt dort runter, und gibst dem und dem eine Botschaft, dann macht er das. Und so soll auch auf Erden Gottes Wille geschehen. Gott erwartet auch ein Stück Gehorsam von uns. Wenn wir schon im Gebet fragen Gott, was willst denn du? Und er sagt es mir, dann erwartet er aber auch, dass ich mich dran halte. Und deswegen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. So wie er dem Engel sagt, dort gehst du hin und richtest jetzt das aus. Wenn Gott mir das sagt, geht er hin und richtet es aus, dann zählt es. Und dann ist ihm das wichtig, dass ich das auch mache. Und das steht in dem Gebet drin, was Jesus uns lehrt. Hier habe ich mit Absicht nur zwei Bilder, die aber ziemlich gehaltvoll sind. Unser tägliches Brot gib uns heute. Da waren sich die Theologen viele, viele Jahre uneinig darüber, ob das eine Fehlübersetzung ist oder nicht. Weil nämlich da ein Wort im Text stand, im griechischen Text, was es eigentlich im Griechischen gar nicht gibt, so richtig. Und sie haben das nicht verstanden. Und dann tauchten irgendwann die Urtexte in Qumran auf, wo man dann nachlesen konnte und verschiedene andere alte Schriftrollen. Und heute weiß man, weil es dieses Wort nicht gab, hat man extra ein neues Wort erfunden, was dieses täglich beschreibt. Dieses tägliche Brot bedeutet nämlich, es gibt etwas, was nur heute essbar und heute genießbar ist und morgen ist es schlecht. Das bedeutet auch, dass Gott sich hier selber verpflichtet, jeden Tag für uns da zu sein. Unser tägliches Brot bedeutet, heute gibt es uns, morgen gibt es uns, übermorgen gibt es uns und an jedem anderen Tag unseres Lebens auch. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und von uns natürlich diese Bitte an ihn gerichtet, dass er es tut, dass wir es auch annehmen wollen. Weil es gehört zu diesem Brot, nicht nur dass es irgendeiner herbeischafft, sondern auch, dass ich es annehme. Und das tägliche Brot, das kann man jetzt sehen, als was einfach Versorgung bedeutet, weil Brot ist ja so ein Symbol auch für Lebensmittel. Tägliches Brot kann aber auch bedeuten, unsere täglichen Dinge, die uns einfach umgeben, die uns ereilen und die uns auch manchmal mit sich reißen, die sollen doch bitte von Gott getragen sein. Das kann sein unsere Arbeit, mit der wir auch unser tägliches Brot verdienen. Das kann sein unsere Familie, mit der wir unser tägliches Brot teilen. Und das kann noch vieles anderes sein. Tägliches Brot bedeutet, ich möchte einfach für heute, Gott, dass du da bist und mich versorgst. Mit dem, was ich heute brauche. Weil morgen weiß ich eh noch nicht, was da ist. Und das ist auch in dem Spruch nochmal wiederzufinden. Schaut euch die Völker an. Die sehen nicht und ernten nicht und trotzdem bin ich jeden Tag für sie da. Ich bin jeden Tag da. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und jetzt kommt dieses Zweiergespann. Vergib und vergeben und Schuld und Schuldigern. Wie es da im Vaterunser steht. Wer kennt diese Szene hier? Was ist das für eine Szene? Was passiert da? Genau, das ist die Frau, die sollte gerade gesteinigt werden. Und Jesus sagt nicht, ihr haut drauf, sondern wer Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und es gibt noch so viele Theorien, was Jesus dort sonst in den Sand geschrieben haben soll. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber hier steht, vergib und vergeben. Und hier steht Schuld und Schuldigern. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dann gibt es diese Geschichte, die auch Jesus als Gleichnis bringt. Hat einer ganz viel Schulden und wird vor den König gezerrt. Und als er dann dort ist beim König, da fängt er an zu jammern und wie leid es ihm tut und dass das alles er als schlimm empfindet. Und der König ist so gut und erlässt ihm seine Schuld. Obwohl das wirklich sehr viel war. Und der geht los und hat selber jemanden, der ihm was schuldet und fängt an, das einzutreiben. Und genau das ist das, was Gott nicht möchte. Sondern Gott möchte, dass wir das Vorbild von ihm nutzen und das weitertragen. Dieses Vergeben können und dieses jemanden anders ist eben nicht mehr nachtragen, das möchte Gott gerne von uns. Eigentlich können wir das als eine ganz egoistische Sache betrachten. Weil wenn ich jemandem was nachtrage, dann schleppe ich den ganzen Mist. Nicht der andere, dem ich es nachtrage. Egal, was mir da widerfahren ist oder was jemand mir angetan hat, wenn ich nicht vergebe, trage ich den ganzen Mist. In mir rumort's. Ich kann dann nicht schlafen in der Nacht. Mir wird's schlecht gehen, weil die Stresshormone, die Mediziner, die unter uns sitzen, die wissen, dass Stresshormone ganz schön wilde Sachen auslösen können. Besonders, wenn es langfristig arbeitet. Das möchte Gott uns gern wegnehmen. Und deswegen sagt er, wie ich euch vergebe, so möchte ich auch gern, dass ihr allen vergebt, die bei euch irgendwas ausgefressen haben. Gebt das einfach weiter. Und das bedeutet nicht, dass ich den anderen für toll erklären muss. Sondern das bedeutet nur, ich lasse das fallen, was mich in meinem Herzen kaputt macht. Die Rachegedanken, die Hassgedanken gegen den anderen vielleicht. Oder auch die, ich kanzel mich ab und will mit dem nie wieder was zu tun haben, Gedanken. Die soll ich einfach fallen lassen, weil die mich kaputt machen. Weil das macht mir in meinem Leben ganz viel Arbeit und ganz viel Schaden, der überhaupt nicht sein muss. Und das sieht Gott und deswegen möchte er uns das gerne ans Herz legen, dass wir das einfach gehen lassen. Versuchung. Hier steht im Text, führe uns nicht in Versuchung und immer wieder stolpern da auch Menschen drüber. Führt uns denn Gott in Versuchung? Nun war es so, dass Jesus ja eine ganze Zeit in der Wüste verbracht hat und dort wurde er versucht vom Teufel. Dort findet man dieses Wort Versuchung besonders deutlich und erinnert sich dran. Was ist denn Versuchung? Versuchung entsteht oft aus einer Mangelsituation. Hier in dem Beispiel von Jesus war es so, der hat nach der Zeit in der Wüste halt Hunger und Durst gehabt. Völlig menschlich. Und dann kommt der Teufel und sagt, na, du bist doch Jesus, du kannst ja sagen, dass die Steine zu Brot werden und dies und das, du kannst ja was machen. Mach doch mal. Und versucht ihn damit. Die Versuchung bedeutet, du hast den leichten Weg, dich aus irgendwas rauszubringen, und dieser Weg ist aber einfach nicht der richtige. Du weißt, dass es nicht der richtige ist. Du weißt, das ist nicht in Ordnung, aber du nimmst jetzt mal eine Abkürzung. Wird schon nicht so schlimm sein. Und das kann ganz vielfältig sein, was das ist. Und diese Mangelerscheinungen können auch ganz vielfältig sein. Es kann sein, dass man in seiner Ehe eine Mangelerscheinung kriegt, dass man nicht mehr genug Zuneigung von seinem Partner hat. Und dann wird plötzlich eine hübsche Kollegin eingestellt. Das kann eine Versuchung sein. Oder es kann eine Versuchung sein, dass man ständig mit seinem Geld knapp ist und immer denkt, oh, ich muss jeden Groschen umdrehen. Und dann gibt es irgendeine Möglichkeit, bei der Steuer ein bisschen zu tricksen, dass man hier und da einen Euro mehr rauskriegt. Tja, warum nicht? So eine schöne Abkürzung. Versuchung kann ganz vielfältig sein. Aber was heißt das nun? Führe uns nicht in Versuchung. Das ist einfach eine Bitte an Gott. Zeig mir doch mal die Wege, wo ich möglichst an den Dingern vorbeikomme. Ich habe es manchmal so für mich mit Stolpersteinen verglichen. Auf dem Weg kommen immer Stolpersteine. Und für uns als Menschen, die wir ja nicht weit blicken, wir stecken in dieser Sekte fest, in dem wir eben gerade sind. Wir sehen viele Stolpersteine nicht. Wir sind blind wie die Schafe, die auch nur 13 Meter weit gucken können und sind auf ein Stück Führung angewiesen. Und deswegen ist auch hier die Bitte da, führe uns. Die Stolpersteine sehen wir oft nicht, und aber wenn wir uns von Gott führen lassen, kann er uns an vielen Stolpersteinen vorbeibringen, ohne dass wir erst auf der Nase landen müssen. Natürlich schaffen wir das nicht immer. Wir denken ja immer, ich will es doch gerne mal selber machen. Und ich will doch dies und selber, alles selber schaffen. Und ich habe doch die Möglichkeit, mal eigene Entscheidungen zu treffen. Ja, habe ich. Und Gott bleibt auch dann bei mir, auch wenn ich auf die Nase gefallen bin. Aber ich kann mir viele Stolpersteine ersparen, wenn ich einfach Gott als Leitung nutze. Erlöse uns von dem Bösen. Was bedeutet Erlösung? Hat jemand für sich irgendeine Definition? Ja, also heißt, um erlöst zu werden, muss erstmal was da sein, was weg muss. Was könnte das sein? Wovon muss man alles erlöst werden? Irgendwelche Ideen? Ja, weil hier stellen sich auch immer so die Fragen. Erlösung ist auf jeden Fall was, wo mir was weggenommen werden muss, was nicht gut für mich ist. Erlösung. Wir können uns auch um Erlösung bei ganz normalen Dingen wie einer Krankheit zum Beispiel, ist es auch schon eine Erlösung, wenn die endlich aufhört. Wenn man mit einer Grippe so richtig im Bett liegt und nicht mehr richtig aufstehen kann, um einen Tee zu trinken, dann ist das eine Erlösung, wenn endlich wieder Kraft im Körper einkehrt. Also Erlösung ist was, wo mir was Negatives beiseite geschafft wird. Was ist jetzt das Böse? Bei Gott und bei Jesus scheint das manchmal ziemlich kompliziert und auf einer anderen Seite ziemlich einfach zu sein. Und da versuche ich immer die Seite zu verstehen, wie Jesus das im Übertragenen sagt, Schuld ist eigentlich alles, was mich von Gott fernhält. Und es ist völlig egal, was das ist. Wenn das irgendeine irdische Sache ist, die mich so gefangen hält, dass ich nicht mehr auf Jesus gucken kann und auf Gott gucken kann, dann fängt es an, Schuld zu werden. Oder wenn das irgendein Gedanke ist, der mich immer auf Abwege bringt, die mir schaden oder meinen Mitmenschen schaden, dann kann das was sein, was Schuld ist. Es kann Geisteshaltung sein, die ich plötzlich eingenommen habe, die einfach nie gut ist und in eine falsche Richtung geht. Und dann bedeutet Erlösung einfach, Gott, hilf mir, den Weg wieder zu gehen, der nur zu dir hinführt. Und der mir den Blick öffnet für das, was wirklich in Ordnung ist. Und der mir hilft, auch das abzuwerfen, was jetzt an mir dranhängt. Und deswegen habe ich diese Tür hier mit dem Stoppschild als Bild gewählt, weil dort ist Gott manchmal hilfreich, indem er einem einfach so ein Stoppschild gibt. Wie die Steine, die sich uns in den Weg gelegt haben bei unserer Hochzeitsplanung. So ist es manchmal wirklich hilfreich, wenn Gott auch den einen oder anderen Weg für uns mal zumacht, um zu sagen, hier landest du an keiner guten Stelle. Und für uns ist es aber trotzdem manchmal als Menschen schwer, wenn wir bestimmte Wünsche, Ziele oder so in unserem Leben haben. Und genau dieser Weg mit dem Stoppschild war eigentlich der, wo wir dachten, das war gut. Weil wir eben aber nicht so weit voraussehen. Es ist manchmal gut, wenn uns was wecken wird. Und dann plötzlich erkennen wir, aha, hier war der Weg viel besser. Mir ging es über viele Jahre mit meiner Musik so. Ihr wisst ja, Gott schenkt mir immer mal so Lieder und Texte und die schreibe ich fleißig auf. Und dann habe ich angefangen, selber zu agieren und im Teelicht unten, als es noch auf der Friedrichstraße war, mir so ein kleines Tonstudio aufzubauen. Da war ein Raum frei geworden, da haben wir ein bisschen gedreht, dass ich den auch kriegen konnte und dass man dort produzieren konnte. Und dann wurde dieses Teelicht abgerissen. Ich sage, Gott, was soll denn das nur? Wir haben hier eine Jugendeinrichtung und wir haben auch noch die Musik, die du mir ins Herz legst, konnte ich plötzlich produzieren und jetzt nimmst du mir das weg. Naja, vielleicht war dein Gedanke ja auch, dass es zu einem anderen Zeitpunkt sein soll. Dann habe ich gedacht, na gut, fängst du den Boden an. Im Dachboden ist noch ein schöner Raum, fängst du an auszubauen, machst ein kleines Tonstudio rein. Klingt auch gut, hat schräge Wände, schallt nicht, wunderbar. Tonstudio aufgebaut. Hallo Annemarie. Wir brauchten ein Kinderzimmer, Tonstudio wieder weg. Gott, was soll das? Warum nimmst du mir das alles weg? Du schenkst mir doch die ganze Zeit immer noch weiter Lieder und Texte. Was soll denn mit denen werden? Soll ich die in der Schublade verschwinden lassen? Sollen die verstauben? Aber das ist doch dein Wort drin. Und dann hat Gott die Möglichkeit eben aufgemacht, dass man jetzt heutzutage auch ohne Tonstudio produzieren kann, auf verschiedene andere Art und Weisen, wo ich überhaupt vorneweg nie geahnt hätte, dass das jemals so geht. Und da denke ich immer wieder zurück dran, wenn ich solche Wege habe und es wird mir wirklich was verschlossen, wo ich sage, eigentlich ist das doch der Weg, den ich gerade gehen wollte. Warum machst du den mir zu? Gott hat völlig andere Ideen, völlig andere Möglichkeiten und damit kann ich nie rechnen. Und deswegen ist es dort auch ein ganzes Stück Vertrauen, was notwendig ist, zu sagen, gut, jetzt geht das halt hier nicht. Gott, wo soll es denn jetzt hingehen? Jetzt kommt hier so eine Aufzählung. Denn dein ist Reich, Kraft, Herrlichkeit, Ewigkeit. Da musste ich so ein bisschen an diesen Werbespruch denken. Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Will Gott sich jetzt hier toll hinstellen oder was hat das zu bedeuten? Reich, Kraft, Herrlichkeit, Ewigkeit. Eins ist mir sofort ins Auge gefallen. Die Kraft. Weil das ist so ein Punkt, wo auch wir Menschen oft denken, ja, habe ich selber, schaffe ich, brauche ich Gott gar nicht, komme ich hin. Die Kraft. Aber wie schnell ist Kraft endlich? Oder wie sehr kann Kraft auch abnutzen, wenn man den Weg alleine geht? Wie hilfreich ist es doch, wenn man jemand hat, der mitgeht und was mitträgt auf einem Weg, der schwierig werden kann? Sein Reich, das hatten wir vor uns schon mal, denn dein ist das Reich. Es gehört dir. Das heißt, ich bin einfach nur beschenkt, wenn ich Anteil daran haben darf, weil mich ihm gehört. Von vorne bis hinten, kein Grashalm ist meine, kein Stückel Dreck auf dieser Erde ist meine. Nichts. Gehört alles ihm. Und alles, was ich davon haben darf, ist Geschenk. Und genauso ist es mit der Herrlichkeit. Gott stellt uns eine Herrlichkeit in Aussicht, die auf uns zukommen wird. Und die er einfach schenkt. Mit dieser Tat, die Jesus am Kreuz getan hat, darf ich einfach annehmen und darf es als Geschenk nehmen. Aber ich muss mir immer bewusst sein, es gehört ihm. Und dieses Geschenk steht mir zur Verfügung. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben mit unseren Kindern manchmal, so ein bisschen, nicht mit allen Kindern, ich will jetzt auch nicht einen in die Pfanne hauen, Aber das Problem mit den Geschenken, da kommt irgendjemand, ein Onkel, eine Tante mit einem Geschenk und derjenige guckt dann auf das Geschenk. Oh nee, so ein Scheiß, gibt's nicht was Ordentliches? Und dann haben wir unseren Kindern beigebracht, wenn jemand kommt und ein Geschenk bringt, sag Danke und nimm's an. Und das ist eine Geste von demjenigen. So, und hier ist es aber so, wir kriegen ein Geschenk von Gott, was über alle Maßen riesengroß ist und wo wir gar nicht wissen, was alles drinsteckt. Es ist ein gigantisches Geschenk, diese Herrlichkeit und auch das Reich, in dem wir mit ihm sein dürfen. Und das anzunehmen, fällt uns Menschen auch oft deswegen schwer, weil wir gar nicht wissen, was alles dahinter steht und weil wir gar nicht so viel Vorstellkraft haben, das bis zum Letzten zu kapieren. Und aber wenn wir jetzt mal andersrum gucken und schauen auf unsere Welt, was hier alles Rotz ist, wie viele Krankheiten uns ereilen, wie viele Kriege um uns herum tun, wie viel Ungutes zwischen Menschen passiert, dann kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man das alles wegnehmen würde, was Reich und Herrlichkeit vielleicht sein kann. Und das noch in Ewigkeit, nämlich die Zeit auch noch weggenommen. Wie oft rennt mir irgendwo die Zeit davon? Das fragen uns Freunde, hier, wir wollen uns gern mal mit euch treffen. Und dann guckt meine Frau im Kalender, ja, Anfang Mai, Mitte Mai, Ende Mai, wir haben überall Termine, geht erst im Juni. Da waren, fand ich die rumänischen Mitbürger, die wir so beim Bäckausliefern besucht haben, fand ich da ganz cool. Die haben gesagt, na, wenn ihr Deutschen sich mit uns mal treffen wollt, dann heißt es, na, Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr geht's. Und wenn wir uns hier in Rumänien treffen wollen, sag mal, ja, komm vorbei, wir nehmen uns Zeit. Und das ist auch das, was, glaube ich, Ewigkeit ist. Da ist es egal. Da gibt es nicht mehr diesen Termin gerinnig. Sondern da ist einfach für alles Zeit und jederzeit und immer zu. So stelle ich mir Ewigkeit vor. Und deswegen ist dieses Dein ist, diese Beschreibung dieser vier Sachen, einfach für mich übelst cool, weil ich sehe, ich muss es nicht leisten, ich muss nichts davon leisten, sondern es gehört ihm und er gibt es mir. Einfach so. Ich brauche nur Ja sagen. J-A, zwei Buchstaben. Damit soll die Predigt noch nicht enden, diesmal. Sondern ich möchte noch kurz zusammenfassen. Gott setzt mit diesem Gebet einen ganz besonderen Punkt, der bis heute in aller Welt das meistgesprochene Gebet ist und auch bleibt, bin ich überzeugt davon. Und Gott zieht in diesem Gebet einen Bogen zwischen dem, dass er irgendwo thront in einem Reich, in einer Herrlichkeit, die wir uns gar nicht vorstellen können, bis aber hin, dass er uns ganz persönlich begegnet und uns um das Feld mit dem Esel geritten kommt. Gott begegnet uns ganz persönlich und das möchte er auch ganz persönlich. Deswegen sagt er, Vater unser oder unser Vater. Er will uns nahen. Und auf der anderen Seite will uns aber auch verdeutlichen, ich habe alles andere in diesem ganzen Universum auch in meiner Hand. Und ich kann jederzeit alles anders machen, aber du bist dabei, wenn du zu mir Ja sagst. Und mehr kann man in ein Gebet einfach nicht reinpacken. Deswegen hat Jesus uns das so gegeben. Und so wünsche ich uns allen, dass wir vielleicht ein Stück mehr von dieser Tiefe, die da drin liegt, ja, jetzt finden können, wenn wir das beten. Und jetzt sage ich Amen.